Hebräer 2, Vers 4. Und er tröstet. Johannes 14, Vers 26. Ich denke, das sind alles Punkte, die ganz stark darauf hinweisen, ja, der Heilige Geist ist eine Person. Wenn der Heilige Geist jetzt eine Person ist, aber ist euch schon mal aufgefallen, nirgendwo in der Heiligen Schrift wird zum Heiligen Geist gebetet, beziehungsweise mit ihm geredet. Wir lesen nur im Judasbrief, Vers 20 und auch Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18, dass wir im Heiligen Geist beten sollen. Und das hat bei manchen Christen zur Folge, dass sie nur den Vater oder nur Jesus als Ansprechpartner sehen. Was sind die Gründe dahinter, warum der Heilige Geist so scheinbar stiefmütterlich behandelt wird bei manchen? Hat man Angst vor ihm? Ist man unsicher, wie man mit ihm umgehen soll? Ich möchte mal drei Gründe nennen, warum ich glaube, dass wir mit dem Heiligen Geist reden dürfen. Einmal, der Heilige Geist, es wird nirgendwo beschrieben oder ausdrücklich verboten, dass wir mit dem Heiligen Geist reden dürfen. Zweitens, wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dann wäre es ja total absurd, wenn wir ihm dann nicht antworten dürften oder mit ihm reden dürften. Und der dritte und vielleicht wichtigste Grund ist, der Heilige Geist ist nicht nur irgendeine Person, sondern der Heilige Geist ist Gott. Woher weiß ich das? Der Heilige Geist, er hat göttliche Eigenschaften. Er ist allwissend. 1. Korinther 2, die Verse 9 und 10 steht da. Er ist ewig. Hebräer 9, Vers 14. Und deutlich wird es auch in der Geschichte mit Hananias und Sapphira. Ihr erinnert euch vielleicht, da gibt es ein Paar, oder es gab ein Paar in der Apostelgeschichte, die haben behauptet, einen Acker verkauft zu haben und alles, den ganzen Erlös, den Aposteln gegeben zu haben. Aber sie behielten einen Teil für sich. Das war eine knallharte Lüge. Und dann steht im 5. Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 3, zunächst, dass Hananias den Heiligen Geist belogen hat. Und einen Vers später heißt es, er hat Gott belogen. Also so liegt doch nahe, dass damit das Gleiche gemeint ist. Und es gibt noch andere Stellen. Der Heilige Geist ist zum Beispiel der Geist der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich stelle jetzt mal die These auf, Jesus ist Gott. Das muss man vielleicht mal an der anderen Predigt mal beweisen. Aber glaubt mir das jetzt einfach mal. Also wenn Jesus Gott ist und Jesus ist die Wahrheit und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, so scheint es doch klar zu sein, dass der Heilige Geist auch Gott ist. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, Römer 5, Vers 5. Und Gott ist auch Liebe. Gott ist die Liebe selbst, 1. Johannes 4, Vers 8. Wir sehen, da ist eine ganz enge Verknüpfung zwischen Gott Vater, Jesus und dem Heiligen Geist. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Der Heilige Geist ist ein Glied der göttlichen Trinität, Vater, Sohn und Geist. Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Es ist ein einzigartiges Miteinander und Ineinander, das hier beschrieben wird. Und ganz viele Christen und kluge Köpfe haben sich gestritten und haben versucht, irgendeine Begrifflichkeit zu finden für dieses Phänomen. Und ich glaube, es wird immer eine Hilfskonstruktion bleiben, egal wie wir das jetzt ausdrücken. Was kennzeichnend ist, ist die Liebe dieser drei. Ich möchte den Bernd bitten, dass er mal das nächste Bild zeigt. Da können wir das ein Stück besser wahrnehmen oder erkennen, wie sich's jetzt hier verhält. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und sie sind miteinander verbunden, aber es ist nicht das Gleiche. So weiß zum Beispiel der Sohn nicht, wann der jüngste Tag ist. Und der Heilige Geist, der sendet sich auch nicht selber, sondern der Vater und der Sohn schickt ihn. Der Sohn ist nicht geschaffen, sondern er ist gezeugt durch den Vater, durch den Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, er kann nichts ohne den Vater tun. Der Heilige Geist, er ist derjenige, der an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Und das sind jetzt mal ein paar wenige Punkte. Der Heilige Geist, er ist aber auch der Geist des Sohnes. Der ist bei der Geburt dabei. Der bei der Taufe auch. Und ohne den Heiligen Geist hätte Jesus überhaupt nicht wirken können. Er wird genannt als der Geist Christi, Römer 8, Vers 9. Oder der Geist des Sohnes, Galater 4, Vers 6. Es sind ganz schön viele Bibelverse. Ich kann sie euch auch gerne schicken, wenn ihr das wollt. Der Heilige Geist ist der Geist des Sohnes, aber der Heilige Geist ist auch der Geist des Vaters. Und ich möchte ein Zitat aus dem Gespräch zwischen Jesus bringen mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Und da sagt Jesus, Johannes Evangelium 4, 23, 24, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und somit ist auch klar, dass der Heilige Geist irgendwie nicht was Minderwertiges ist in dieser Dreieinigkeit. Es gibt auch keine göttliche Hierarchie. Der eine steht weiter oben oder weiter unten. Ich kann es in der Bibel so nicht feststellen. Es ist eine Gemeinschaft in absoluter Reinheit und Liebe. Bernd, du kannst das Bild wieder entfernen. Um in dem Vergleich mit der Angela Merkel zu bleiben, wir haben uns jetzt gerade beschäftigt damit, was ist so der Status, die Position oder das Amt in dieser Regierungsdreiheit. Aber was macht der Heilige Geist denn sonst so? Was ist er für ein Typ? Was macht ihn aus? Wir haben festgestellt, also er ist eine Person mit Verstand, Wille und Gefühl. Und er wurde gesendet vom Vater in Jesu Namen als Beistand, als Tröster. Altgriechisch heißt es Parakletos, der zur Seite gerufene, der dabei ist, der den Bedürftigen berät und unterstützt. So kann man das auch übersetzen. Wie war das mit den Jüngern am Himmelfahrtstag, als Jesus sie verlassen hat? Und ich kann nur in etwa erahnen, was da in den Jüngern damals vorging. Als Jesus da war irgendwie alles gut. Selbst wenn sie Fehler gemacht haben, war alles gut. Wenn sie es nicht schafften, was sie eigentlich schaffen sollten, da war ein Junge, der nicht geheilt werden konnte. Sie gerieten in Not auf dem See Genezareth. Und wenn sie in Konflikt mit anderen Menschen standen, war Jesus da? Wenn sie vor unlösbaren Aufgaben standen, da sollten sie mehrere tausend Menschen versorgen mit Essen. Jesus war da. Er stand ihnen bei. Und er wusste immer, was zu tun ist. Und als er ging, auf einmal war die Sicherheit weg. Niemand, den er mehr fragen konnte. Ihr Beistand, auf den immer Verlass war. Und ich vermute, sie fühlten sich wie verlassene Kinder, wie Waisen. Und Jesus wusste das aber auch. Und deshalb hat er vorher zu ihnen etwas gesagt. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht als Waise zurück, sondern ich schicke euch jemand. Und er ist mir gleich. Er tut die gleichen Dinge, wie ich getan habe. Er tröstet. Er ermutigt. Er leitet. Galater 5, Vers 18, Apostelgeschichte 16, Vers 7. Sag mal, hast du in deinem Leben irgendwie Freund, Freundin, die diese Eigenschaften in sich vereinigen? Der oder die tröstet, ermutigt, auch mal sagt, wo es lang geht. Der Heilige Geist, er möchte eine solche Person für dich sein. Und wenn wir schwach sind, dann gibt er uns Kraft. Im Griechischen heißt das Dynamis, die Kraft. Und diese Kraft ist eine besondere Kraft, weil sie nicht aus sich selbst hervorgeht, sondern die Voraussetzung ist eine lebendige Beziehung zur Kraftquelle. Kraft nicht aufzugeben. Beispiel Petrus. Kraft, das Wort Gottes furchtlos weiterzugeben. Wie bei Petrus. Kraft, Zeuge zu sein. Wie bei Petrus, meinem Namensvetter. Aber diese Kraft ist nicht nur für Petrus oder für Pierre oder Pietro oder Peter oder keine Ahnung, sondern diese Kraft steht uns allen zur Verfügung. Alle, die Jesus nachfolgen. Wie? Durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, er nimmt Wohnung in uns. In jedem Menschen, der sich Jesus zuwendet, der seine Sünden bekennt, umkehrt, der anfängt, Gott zu lieben. Johannes 14, Vers 23 steht das. Prüft das nach. Der Heilige Geist, der überschüttet uns mit Liebe. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat einen liebenden Charakter, einen gebenden, einen verschenkenden, einen weisen und überfließenden. Und er will uns erfüllen mit Freude und mit sich selbst. Apostelgeschichte 13, 52. Der Heilige Geist ist laut und er ist leise. Er ist im Säuseln des Windes, genauso wie im lautstarken Brausen am Pfingsttag. Er führt in die Ruhe und Stille, genauso wie er feurig, verzehrend und brennend im Gläubigen sein möchte. Römer 12, Vers 11. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der gerne dort wirkt, wo er auch willkommen ist. Der Heilige Geist kann konservativ sein, genauso wie Tradition in Frage stellen. Ich möchte euch einen Teil aus dem Buch vorlesen, was ich vorhin genannt habe. Dort schreibt Heiner Rust: Der Heilige Geist ist nicht an bestimmte Gebetshaltungen oder Liturgien gebunden, sondern er entfaltet sich da, wo Menschen ihn willkommen heißen. Der Geist Gottes weht aus unterschiedlichen Richtungen und er weht, wo er will. Er kann meine Tradition in Frage stellen und er kann sie sogleich auch bestätigen. Er kann mir in meiner spirituellen Prägung begegnen und er kann mich ebenso aus meiner spirituellen Kultur und Tradition herauslocken. Er setzt Grenzen und er überschreitet Grenzen. Was für mich ungewohnt, befremdend oder unanständig ist, kann vom Geist Gottes als etwas Reines dargestellt werden. Er kann verbinden und trennen, erinnern und offenbaren. Der Geist Gottes ist der Erinnerer, der auf bereits geoffenbarte und bekannte Wahrheit hinweist. Er bewirkt in positiver Sicht eine erhaltende Tradition, die ihre Lebendigkeit wahrt. In seinem Wirken widerspricht er nicht dem, was er in der Vergangenheit gewirkt hat, sondern er knüpft an, er führt weiter. Das Neue Testament ist ohne das Alte Testament nicht wahrnehmbar. Der Geist Gottes ist auch nicht da stärker, wo wir sein Wirken als ein plötzliches, spontanes Wehen wahrnehmen. Spontanität und Kontinuität, Flexibilität und Stabilität, Stille und Sturm, Bewegung und Bewahrung sind im pneumatischen Geschehen keine Gegensätze, sondern sie bilden jeweils Pole einer breiten und differenziert wahrnehmbaren Intensität des Geisteswirkens. So, jetzt habt ihr auch mal mitgekriegt, wie der Heiner Rust so schreibt. Ich komme langsam zum Schluss und möchte den Bernd bitten, dass er das letzte Bild zeigt. Am Anfang der Predigt habe ich dich gefragt, kennst du Angela Merkel? Und ich vermute, wir alle haben genickt und gesagt, klar, kennen wir die. Die Frage ist, kennst du sie wirklich? Und genauso sollten wir uns die Frage bezüglich des Heiligen Geistes stellen, kenne ich den Heiligen Geist wirklich oder habe ich nur von Dritten von ihm gehört? Stehe ich mit ihm in Kontakt, im Austausch? Nehme ich ihn wahr? Und wenn nicht, was kann ich in meinem Leben verändern, dass es anders wird? Ich möchte die Predigt, die am nächsten Sonntag ihre Fortsetzung findet, mit einer kleinen Geschichte von Heiner Rust, von dem Autor, möchte ich beenden jetzt, die Predigt. Aber es beinhaltet nochmal einen wesentlichen Punkt. Folgende kleine Geschichte. Heiner Rust in jungen Jahren hat seine ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht, total euphorisch, total begeistert, kauft sich ein Buch am Büchertisch seiner Heimatgemeinde über den Heiligen Geist. Der Pastor fragt ihn sogar dann noch, ob er nicht normal eine Bibelstunde halten möchte. Ja, Thema war ja dann klar, ja, Heiliger Geist. Und er hielt dann die Bibelstunde. Am Ende kam eine ältere Frau auf ihn zu und fragte, habe ich das richtig verstanden, dass du uns sagen wolltest, wie wichtig es ist, dass wir den Heiligen Geist haben? Freudig bejahte er. Besser hätte sie es nicht auf den Punkt bringen können. Ich glaube, es gibt da etwas, das scheint mir noch wichtiger zu sein, erwiderte sie zu seiner Überraschung. Es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben, aber noch wichtiger scheint es mir zu sein, dass der Heilige Geist uns hat. Es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben, aber noch wichtiger scheint es mir zu sein, dass der Heilige Geist uns hat. So, jetzt habe ich euch was zum Nachdenken mitgegeben. Ich möchte am Schluss noch beten. Heiliger Geist, es ist so gut zu wissen, dass du da bist, dass du an Jesu Statt da bist. Dass du der bist, der bei uns steht. Dass du der bist, der uns die Kraft gibt, Dinge zu vollbringen, die für uns Menschen eigentlich unmöglich sind. Der unseren Horizont erweitert. Und wir brauchen dich. Nichts können wir ohne dich tun. Wir können nicht einmal das Wort Gottes verstehen ohne dich. Vergib uns, wenn wir dich betrüben oder wenn wir dich sogar gedämpft haben, wie dein Wort es sagt. Begegne du uns neu, als Gemeinde, aber auch jedem Einzelnen. Auch jetzt in der Gebets- und Fastenzeit, Herr, begegne du uns. Schlag du ein neues Kapitel auf in der Apostelgeschichte, dass wir dich wahrnehmen, erkennen, aber auch gehorsam sind, das zu tun, was du uns aufträgst. Amen.
Wir wollen jetzt gemeinsam eine Lobpreiszeit haben und ich möchte euch einladen, den Heiligen Geist bei euch im Wohnzimmer oder da, wo ihr auch seid, einfach willkommen zu heißen und ihm Raum zu geben, dass er sich vorstellen kann.
Ich brauch dich.